IBTC, das ist die Abkürzung für BlackRock's Spot ETF.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Das ist gestern veröffentlicht worden. Das heißt noch nicht, dass BlackRock's ETF tatsächlich zugelassen ist, aber diese wichtige Abkürzung, die meisten Wertpapiere werden nicht mit dem vollen Namen registriert und in den großen Datenbanken gehandelt und behandelt und verwaltet, sondern mit Wertpapierkennnummern oder entsprechenden Abkürzungen. Und ja, diese Veröffentlichung hat sofort natürlich wieder Fantasien geweckt, auch spekulatives Kapital geweckt. Ich klicke hier und sehe jetzt aktuell, dass der Bitcoin innerhalb von einigen Tagen von rund 27.000 Dollar auf 34.000 gesprungen ist. Und es passt ganz gut dazu, aktuell die Entwicklungen bei einem sehr interessanten Prozess, Strafprozess derzeit zu verfolgen. Die FTX-Geschichte wird gerade gerichtlich abgehandelt und all jene, die sich mit der Kryptowelt beschäftigen und mit Bitcoin sich beschäftigen, für all jene wird das nichts Neues sein, wobei ich eher davon ausgehe, dass die echten Krypto-Anhänger nicht meine Follower sind, die täglich meine Podcasts sich anhören. Und all jene, die sich aber damit nicht beschäftigen, dort ist es aus meiner Sicht gut und wichtig, Informationen immer wieder bis in kleinste Details zu zerlegen, um kritisch zu bleiben. Denn gerade wenn wir die Story von Samuel Bankman-Fried anschauen, der jetzt gerade vor Gericht steht und endlich vor Gericht steht, dann war der noch der junge Superstar, der in den Jahren um die Pandemie herum, aber auch davor, sensationelle Deals quasi abgewickelt hat und sehr viele da mit feuchten Augen hingeschaut haben und gesagt haben, boah, wie ist der nicht super und FTX ist so toll aufgebaut. Es kamen auch sehr, sehr viele aggressive Rückmeldungen, weil ja jeder, der gegen diese Superstars in irgendeiner Form etwas gesagt hat oder zumindest gemeint hat, schauen wir mal die Zusammenhänge dahinter an, die sind im besten Fall entweder als, ich habe es keine Ahnung, und quasi sanft genannt so Vollidioten-Ecke abgeschoben worden oder sehr aggressiv sogar angegriffen worden. Diese aggressiven Rückmeldungen habe ich eine Zeit lang sogar noch gelesen und dann irgendwann für mich einfach entschieden, ich lasse nicht einmal die Gedanken und die Formulierungen in meinen Kopf und das alles kategorisch immer gelöscht, wenn etwas gekommen ist oder was in diese Richtung gegangen wäre. Worum geht es hier? Naja, in Summe sind es mittlerweile möglicherweise 114 Jahre Haft, die Samuel Bankman-Fried, SBF, ausfassen könnte. Und in dieser ganzen Konglomerat, weil dahinter ist ja bei all diesen Themen, die in den vergangenen Jahren zerschellt sind riesige Firmenkonglomerate irgendwie aufgetaucht. Wahrscheinlich sind die Aufsichtsbehörden immer noch dabei, die zu zerlegen und dann zu sehen, welche Bewegungen gab es hier dazwischen. Aus dem FTX-Konglomerat kann man zumindest zwei große Namen hier in der ganzen Geschichte rausnehmen. Erstens eine Tochtergesellschaft, die hat Alameda Research geheißen. Und war als nehmen wir es so klassisch als Hedgefonds, konzipiert, um mit Geldern, die hier zur Verfügung gestellt sind, man kann ganz einfach sagen, einfach nur zu zocken. Und weil aber diese Zockwetten nicht aufgegangen sind, und solche Konstruktionen haben ja sehr oft dazu geführt, dass sehr viele, die Kryptobewegungen verfolgt haben, gemeint haben, naja, da wird aus künstlich produzierten, nicht einmal Geld, sondern Liquidität, werden Werte hochgekauft, Kurse hochgekauft, hochgeschoben. Und das ist auch eines dieser Kritikpunkte, dass jetzt mit der, nennen wir es, Legalisierung einzelner Crypto-Coins und auf diese Spot-ETFs wartet ja die Community deswegen, weil damit erst so richtig für institutionelle Investoren die Möglichkeit beginnt, solche Anlageklassen in ihr Portfolio hineinzukaufen. Und alles, was bis jetzt passiert ist, würde damit, weil möglicherweise eine größere Kaufschicht auftaucht, all diese aufgeblasenen Kursbewegungen könnten, nennen wir es, legalisiert oder abgesichert werden, weil entscheidend ist ja, egal wohin Kurswerte hochgepusht werden, entscheidend ist normalerweise, dass immer wieder Käufer da sind, die auf den jeweiligen Kursebenen weiterhin kaufen. Weil auch wenn Kurse hochgekauft werden, aber für einen Ausstieg gibt es keine Käufer, dann bringt mir das nicht sehr viel. Dann sind diese Kursanstiege kurz einmal auf dem Papier sehr interessant. Und weil eben die Kursentwicklungen in der Kryptowelt nicht nur auf dem Papier für all jene, die in dieser Blase drinnen waren, interessant waren, sondern sie haben versucht, mit anderen Coins, mit anderen Kryptolösungen, die gegenseitig diese Werte sich in die Höhe weiter zu kaufen und damit Liquidität zu beschaffen. Das sieht man jetzt auch während der Verhandlung bei FTX, dass hier zum Beispiel, weil Genesis, auch wieder ein Akteur in der Kryptoszene, 400 Millionen Dollar zurückhaben wollte von Alameda Research. Alameda hat dieses Geld nicht gehabt und hat sich das Geld einfach genommen von FTX. Also wie weit legal und offiziell auf dem richtigen Weg, dass Alameda als Tochtergesellschaft hergeht und von der Mutter offiziell sich einen Kredit nimmt. Das sind dann schon Detailfragen, aber so grob ist nichts anderes passiert. Alameda hat das Geld gebraucht und hat sich das Geld dann einfach von FTX genommen. Woher hat FTX die Gelder gehabt? Naja, das waren Kundengelder, die bei FTX Gelder angelegt haben. Hier aus den Verhandlungsauszügen sind Zahlen bekannt geworden, dass in etwa 13 Milliarden Dollar bei FTX als Kundengelder eingelegt waren. Und jetzt, nachdem man alles durchsucht hat und geschaut hat, welche Werte sind noch überhaupt verfügbar, kommt man maximal auf eine Größenordnung von 3 Milliarden Dollar. Das heißt, die 10 Milliarden Dollar, die fehlen, die sind einfach verzockt worden von Alameda Research, und auch die Geldbewegungen dahinter mehr als dubios. Um Geld sich dann noch mehr beschaffen zu können, ist FTX oder Samuel Bankman-Fried mit der Idee rausgegangen, dass man Aktien von FTX einfach an Großinvestoren verkauft, die hoffen und die Idee kaufen, dass irgendwann dann mal die ganze Kryptothematik in Finanzprodukte verpackt werden kann und über Finanzprodukte dann die Chance besteht, dass hier diese Aktien dann was wert sind. Also man hat versucht, eben Aktien dieser Konstruktion an jemanden zu verkaufen. Und weil ich nicht die Thematik aufgreife, ist nicht nur deswegen, weil eben gestern das Ticker-Symbol erschienen ist, sondern eher, weil ähnliche Modelle wie in der Extrem-Hype-Story der Kryptowelt gelaufen sind, auch heute weiterhin im Umlauf sind und wir gerade mit Kindern, mit ich würde mal sagen, naiven nächsten Generationen diskutieren müssen und die Themen zerlegen sollten, um Betrugsmaschen nicht aufzusitzen. Ich nehme hier eine Geschichte aus der Vergangenheit, wo ein lieber Freund von mir, der sehr stark sicher zu den Krypto-Jüngern gehört, mir gesagt hat, na schau dir die Karriere an, Gary Wang, auch eine schillernde Figur in der ganzen FTX-Geschichte, der hat doch eine sensationelle Karriere hingelegt. Da ist irgendwann ein Artikel erschienen, wo man gesehen hat, dass Gary Wang so als Superstar der Kryptoszene präsentiert wird. Und da in diesem Artikel drinnen war, dass seine Karriere deswegen so super gelaufen ist, weil er etwa 200 Millionen Dollar Bonus bekommen hat. Und da hat eben mein Freund auch gesagt, da kannst du sagen, was du willst, der ist einfach gut. Was ist Karriere, wenn nicht Geld? Wenn jemand Bonus bekommt, dann ist doch seine Karriere super unterwegs. Heute, jetzt aus diesen Verhandlungen des FTX-Prozesses erfahren wir, dass der liebe Gary Wang eine Tochtergesellschaft innerhalb der FTX-Gruppe geleitet hat und er war an sich Programmierer. Und diese Tochtergesellschaft hat ganz einfach dargestellt ein Leihprogramm aufgesetzt. Das heißt, man konnte sich von dieser Tochtergesellschaft Kryptos leihen, die man dann in Umlauf gebracht hat, um damit natürlich dann wieder reich zu werden und im System Liquidität aufzubauen. Und er hat die Programmierung so durchgeführt, dass Alameda Research auch von dieser Leihgesellschaft über besondere Konstruktionen sich wieder Liquidität beschaffen konnte. Und Alameda hat sich hier 65 Milliarden Dollar geliehen. Das heißt, das Interessante war, innerhalb dieses Konglomerates sind die einzelnen Gesellschaften dazu und die Ideen erfunden worden, um hier über bestimmte Modelle Kredite sich zu holen, teilweise von Gesellschaften, die selber die Liquidität nicht gehabt haben, die dann wiederum von woanders Geld geholt haben oder Liquidität sich geschaffen haben. Und wenn man dann die Frage gestellt hat, ja, lieber Freund, wo hat der Gary Wang die 200 Millionen Dollar her, um sich das als Bonus auszuzahlen? Naja, aus diesem Basisbetrugsmodell, wo also hier intern Liquidität produziert wurde. FTX und der Samuel Bankman-Fried hat ja bis hinauf in die höchsten politischen Ebenen die Parteien unterstützt. Woraus? Naja, aus genau diesen Geldern, die hier über Betrug geschaffen wurden. Und quasi als finale Absicherung standen dahinter die Gelder der Anleger, die am Ende des Tages sogar viel zu wenig waren im Vergleich dazu, was hier an künstlicher Blase erzeugt wurde. Und man kann sich nur wundern und die Augen reiben, dass da eigentlich nicht deutlich mehr passiert ist und deutlich mehr Verlust aufgebaut wurde. Samuel Bankman-Fried hat ja nicht nur Parteien unterstützt, er hat sogar davon geträumt, amerikanischer Präsident zu werden. Also wenn man sich den Trump anschaut, möglicherweise, das ist ja das Erschreckende, dass es möglicherweise funktioniert hätte. Also jetzt im Moment schaut es einmal so aus, dass er im Gefängnis landen wird, aber er steht vor Gericht und da ist er ja nicht weit weg von Trump. Also im Endeffekt ist der Trump ja auch. Aber ich will das nicht ins Lächerliche ziehen. Gehen wir weiter hinein, weil ich merke, dass jetzt im Moment wieder spekulatives Kapital, Fantasie geweckt wird. Und auch wenn man akzeptiert und sagt, okay, in der Kryptoszenerie, wir sind zumindest ein paar Schritte weiter, dass endlich immer weniger und weniger über Kryptowährungen gesprochen wird. Es gibt also noch ein paar ewig gestrige Medien und einige Leute, die immer noch von Kryptowährungen sprechen, das war nie Währung und so wie es im Moment ausschaut, werden diese Assets vorläufig auch keine Währungen sein. Aber wir können über Kryptolösungen sprechen und es ist wichtig, die zu beleuchten und nicht nur die Argumente zu kaufen, damit kannst du reich werden, sondern auch immer wieder die Frage zu stellen, welcher Nutzen steckt überhaupt dahinter. Ich gebe zu, auch unnütze Anlagekategorien können spekulatives Kapital abziehen, weil irgendwann aus irgendwelchen Gründen dort eine Fantasie entsteht und die dazu führt, dass sinnlose Dinge im Preis hochgekauft werden. Aber es ist wichtig, dann zu wissen, dass das, was dort passiert, rein auf der Zockbasis, rein auf der Spekulationsbasis passiert. Und dann behandelt man solche Themen anders. Man kann viele Themen nicht verbieten und ich glaube, man sollte die auch nicht verbieten, sondern es geht eher darum, mit Bildung, mit Information Hintergrundwissen zu geben, um auch ja, gerade die nächste Generation, auch die Kinder, kritischer zu machen, weil die gerade über Influencer extrem beeinflussbar sind. Und wenn wir nur die Influencer hernehmen, die in den vergangenen Jahren in diese sowohl in die Kryptowelt als auch in andere Anlagewelten, als die spekulative Blase extrem im Laufen war, sogar mit Hebelprodukten hier in die Öffentlichkeit gegangen sind und Hebelprodukte beworben haben. Das Interessante ist, dass das wissen die wenigsten, dass solche Influencer meist ihr Geld nicht durch Trades und durch Investitionen in diese Hebelprodukte verdient haben, sondern rein nur an Provisionen und an der Werbung verdient haben. Ein simples Beispiel, wenn also hier irgendwelche Hebelprodukte angepriesen werden im Internet von Influencern, sagen wir einen Hebel von 100 und irgendjemand setzt auf ein Konto 2000 Euro, dann wird über solche Hebelprodukte deutlich mehr tatsächlich im Markt investiert, weil hier im Hintergrund mit Hebel, mit Liquiditätskrediten gearbeitet wird. Und wenn diese Hebelprodukte dort verkauft werden, dann haben viele dieser Influencer ihre Provisionen nicht auf die eingesetzten 2000 Euro bekommen, meist 7-8%. Das wäre ja noch möglicherweise halbwegs im Rahmen gewesen, wobei das auch viel zu hoch ist, sondern sie haben Provisionen bekommen auf die gehebelten, auf die hundertfach zum Beispiel gehebelten Summen und davon haben sie Provisionen bekommen, was dann dazu geführt hat, dass sehr viele Kleininvestoren, die hier ihre Gelder in solche Produkte gesteckt haben, innerhalb kürzester Zeit alles verloren haben. Und da hat mein Sohn jetzt auch vor kurzem jemand gezeigt, schau, ein Influencer, der in Spitzenzeiten Millionen pro Monat verdient hat, das will er auch nicht hören, dass er das nicht aus Trading und aus dem Veranlagungsgeschäftsmodell verdient hat, sondern aus der Werbung, aus den Klicks. Das ist auch der Grund, warum sehr, sehr viele dann darauf schauen, dass sie solche Videos und Podcasts drehen, die möglichst hohe Klickfrequenzen bekommen, weil daraus für sie das Geld kommt und ja, immer wenn ich solche Videos in die Hand bekomme und habe jetzt mit einem Lehrer auch von einer Schule gesprochen, der mir gefragt hat, na, wie kann man diese Dinge abdrehen, diese Shitshow abdrehen, muss ich dazu sagen, ja, aus meiner Sicht wahrscheinlich gar nicht. Am besten ist, wir informieren, gehen hinein, zerlegen die Geschäftsmodelle und zeigen, dass möglicherweise ja, Werbung zwar auch ein Geschäftsmodell sein kann, dass man als Dummy oder als Werbeträger oder meinetwegen als Influencer rausgeht und für etwas Werbung macht. Ganz wichtig ist aber dahinter die Frage zu stellen, okay, und wo kommen dann die Gewinne, wie entstehen die, was für ein Nutzen ist da, ist es rein nur ein spekulatives Modell, das hier hochgetrieben wird oder auch nicht. Und ja, ich verstehe schon, dass die Jungen da sehr stark angesprochen werden, wenn dann Videos kommen, wo jemand aus Dubai, aus der fantastischen Wohnung und dann fährt er mit dem Lift runter und dann steigt er in sein Lamborghini ein, das für diese Aufnahmen wahrscheinlich gemietet ist. Und damit mit diesen Lockinstrumenten gerade eine junge Generation hier hineingelockt werden sollte in Betrugsmodelle. Anders kann ich es nicht bezeichnen. Und All jene, die besonnen und aus der Distanz die gesamte Kryptoentwicklung sowohl technisch als auch in der möglichen Einsetzbarkeit im gesamten Finanzuniversum betrachten, die sehen Kommentare oder kritische Beleuchtungen sehr nüchtern, weil sie sagen, ja, stimmt, das ist auch eine Seite des gesamten Modells und es ist wichtig, darauf zu achten. Und deswegen ist auch gut, dass die Regulierung greift, die Regulierung für diese Bereiche kommt, weil eben damit nicht mehr Sodom und Gomorra alles gemacht werden kann, Wild-West-Methode, unregulierter Markt wird das schon machen, sondern ja, auch diese Instrumente haben sich einzufügen. Und all jene, die sich in der Vergangenheit hier richtig platziert haben und wie auch immer es jetzt schaffen, dass unser Finanzsystem als Käufer auftritt für diese Entwicklungen, könnte man sagen, super Lucky Punch, dann haben sie das richtig gemacht. Und hier kommt die Geschichte, dass manche mir sagen, na, wann wirst du sagen, dass ich recht gehabt habe und da warst du nicht dabei. Und das ist für mich dieser Unterschied zwischen jemandem, der auf Spekulationen sich einlässt und jemand, der Value-Werte sucht und investiert. Und ich schließe es nicht aus, dass irgendwann, wenn diese Kategorie in der Erwachsenenwelt angekommen ist, tatsächlich in vielen Depots über unterschiedliche Produkte sich wiederfinden werden. Aber solange rein nur auf der Zockebene und auf der Spekulationsebene sich diese Werte befinden, ist es für mich persönlich keine Investmentkategorie und Strategie. Und egal, was dort passiert, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich bedauern muss, dass ich nicht dabei war. Ja? Aber es hat möglicherweise auch damit zu tun, weil viele sagen, ja, aber wenn du dabei gewesen wärst und die Millionen, dann würdest du alles ändern. Wo ich dann nur sagen kann, naja, wenn ich alles ändern wollte, würde ich es auch ohne Millionen machen. Und wenn ich die hätte, würde ich es auch nicht ändern. Und somit hilft es, dass diese gesunde Distanz da bleibt und ich mich nicht als Opfer sehen muss. Ich hoffe, dass also passend zu dieser aktuellen Schlagzeile, dass jetzt ein Tickersymbol da ist, was weiterhin noch keine Zulassung ist. Aber die Wahrscheinlichkeit wird immer stärker und stärker, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur ein ETF von einem Emittenten zugelassen wird, sondern wahrscheinlich alle auf einmal. Und so gesehen geht hier BlackRock zumindest mit dem eigenen Tickersymbol zumindest mal voraus. Und alles das, was wir jetzt als Schlagzeilen haben, wenn das kommt, hilft das BlackRock, weil damit marketingtechnisch wieder sowas wie ein First-Mover-Effekt und ein Front-Running-Effekt, nein, nicht Front-Running, aber First-Mover-Effekt zumindest erreicht wurde. Mit diesen Gedanken wünsche ich auch heute wieder, wie immer, einen schönen Tag, erfolgreichen Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.